New Clips, der Podcast. Es braucht mehr Ausbildung im Friseurhandwerk. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von New Clips. Mein Name ist Tobias Klump, ich bin Chefredakteur der New Clips. Heute werden wir über die duale Ausbildung sprechen, die immer wieder, aber zuletzt vor allem in den sozialen Medien, immer lauter in die Kritik geraten ist. Als Gast wird heute Christian Hertlein hier sein. Er ist unter anderem Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses, Vorstandsmitglied Zentralverband Deutschen Friseurhandwerks, Obermeister und natürlich auch Friseurunternehmer. Kein anderer kann besser Auskunft geben über die aktuelle Situation der dualen Ausbildung. Viel Spaß damit. Dann herzlich willkommen, Herr Hertlein, in unserem Podcast.
Ja, hallo Herr Klump, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, es ist super. Sie nutzen Ihre Mittagspause für Ihr Ehrenamt, ne?
Ja, das machen wir gerne. Dafür sind wir auch da. Und ich freue mich, dass wir heute eben die Gelegenheit haben, um dieses doch sehr spannende und auch kontroverse Thema, die Berufsbildung, beleuchten zu können. Dass wir da mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen und uns auch durchaus den kritischen Punkten mal annehmen.
Ich glaube, seit es diese Ausbildung gibt und seit wir längst schon alle im Beruf sind, wird darüber kritisiert. Warum wird so viel kritisiert? Warum wird so wenig gelobt? Können Sie das mal für Sie, wir haben Sie jeden Tag mit zu tun, aber woran liegt das denn, dass immer nur kritisiert wird? Ist das typisch deutsch?
Oder? Ja, natürlich. Ich komme ja mehr so aus dem Frankenländle, da sagt man immer, nicht gemotzt ist, glaubt genug, so ungefähr. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Und kritisieren ist natürlich oft immer etwas einfacher, als auch die positiven Dinge nach vorne zu bringen. Aber Kritik ist wichtig, manchmal auch angebracht, weil wir wollen uns ja auch weiterentwickeln und wollen ja auch immer besser werden, auch im Sinne der Ausbildung. Aber wenn, dann sollte sie, das sage ich jetzt mal schön, wir stellen uns das so optimal vor, dann sollte sie konstruktiv sein und es sollten dann eben auch Punkte kommen, mit denen wir arbeiten können. So Pauschalisierungen wie, das steht nicht am richtigen Fleck oder es muss attraktiver werden und so. Was verbirgt sich denn dahinter? Wie soll es denn werden? Wie soll es sich denn entwickeln, damit wir auch vernünftig uns hinsetzen können und eben diese Vorschläge, die da kommen, auch umsetzen können, weil wir sagen immer, nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung. Das heißt, natürlich arbeitet man im Kopf technisch schon wieder an einer neuen Ausbildungsordnung und überlegt sich, wo könnte die Reise hingehen, was braucht das Friseurhandwerk, wie soll es ausschauen.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie gerade sagen. Ich glaube, viele wissen es einfach nicht. Also wir brauchen ja Grundlagen in Deutschland für vieles, Rechtsverordnung. Und so eine Verordnung macht man mal nicht eben in den Sommerferien. Ne? Sowas dauert. Ich hatte das Vergnügen, noch vor nicht allzu langer Zeit mit dem Herrn Fuß genau darüber zu sprechen, dass sowas ja wirklich dauert. Und es liegt nicht an uns, an der Branche, sondern es liegt auch an Gesetzgeber und, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist ein gewisser Prozess. Der Gesetzgeber sieht vor, dass so eine Ausbildungsordnung in der Regel zwischen 8 bis 15 Jahre Bestand haben sollte. Da kann man natürlich jetzt sagen, das ist viel zu lang und das muss sich doch ständig immer weiterentwickeln. Der Gesetzgeber sieht es etwas anders. Wir müssen auch immer versuchen, den Blick in die Zukunft zu nehmen und uns zu überlegen, wo könnte das Friseurhandwerk in 5 oder in 10 Jahren stehen.
Was natürlich immer schwieriger wird, glaube ich, in allen Gewerken, in allen Berufsbranchen, wo geht die Reise in 10 Jahren hin? Dann fange ich mal mit der ganz provokanten These an, die man ja überall liest. Und also vor allem Social Media, das ist ja unser Lieblingsmedium für schnelle Sätze, die rausgehauen werden, ohne konstruktive Kritik. Duale Ausbildung braucht kein Mensch mehr. Was würden Sie solchen Friseuren sagen?
Dieser Meinung könnte ich mich nicht anschließen. Ich finde die auch grundsätzlich nicht richtig. Also ganz pauschal jetzt einmal gesagt, es ist in unserem ureigensten Interesse, jungen Menschen die Chance und Möglichkeit zu bieten, dass es sich so umfassend und gut, wie es überhaupt nur machbar ist, mit unseren Kerntätigkeiten und mit unseren Grundlagen vertraut zu machen, dass sie die lernen, dass sie die aufnehmen, um später vernünftig im Beruf arbeiten zu können. Das ist eigentlich unsere Verpflichtung als Branche den jungen Menschen gegenüber.
Aber dann sagen die Kritiker immer, das dauert zu lang, das schreckt ab, Berufsschule und 3 Jahre. Aber stimmt das denn überhaupt? Es sind ja nicht immer 3 Jahre, muss ja nicht 3 Jahre sein.
Also da wird jetzt natürlich, das sind jetzt viele Punkte. Fangen wir mal so an. Es schreckt ab, Auch dem kann ich nicht so zustimmen. Aus den Umfragen von jungen Menschen und Auszubildenden wissen wir, dass eine Mehrheit sich nicht an diesen 3 Jahren, an diesen 36 Monaten Ausbildung stört. Mhm. Die bemängeln ganz andere Punkte, die sie in ihrer Ausbildung, womit sie nicht zufrieden sind oder wie sie sich die Ausbildung vorstellen. Also die Ausbildungsdauer ist eher nachgelagert. Vielleicht sollte man auch einmal aus unternehmerischer Sicht grundsätzlich, wenn ich es schaffe als Betrieb, als Ausbilder, meinen Auszubildenden perfekt auszubilden. Also er ist fachlich super, er kann Kunden generieren, er arbeitet gut im Team mit und so weiter. Warum soll ich ihn eigentlich aus unternehmerischer Sicht dann dazu anregen, seine Ausbildung zu nutzen? Wenn er die gleiche Tätigkeit dann als Geselle bei mir im Laden ausführt, ja, das kann er ja, dann ist er Geselle, dann hat er seinen Berufsabschluss. Aber für mich als Unternehmer ist er dann dadurch teurer geworden. Mhm. Mhm. Deshalb ist es doch eigentlich aus unternehmerischer Sicht prinzipiell kein optimaler Ansatz zu sagen, ich muss jetzt gucken, dass ich diesen jungen Menschen in irgendeiner Form schnellstmöglichst durch die Ausbildung durchbringe.
Auch mit dem Risiko, dass er dann ja abwandert, genau. Mhm. Ja, ja, stimmt.
Dann versuche ich doch, ihn so lang wie möglich bei mir zu halten. Mhm. Wenn das ein Einstellungsmanko ist, dass jetzt die jungen Menschen sagen, Mensch, 3 Jahre will ich die Ausbildung nicht machen, dann gibt es natürlich die rechtlichen Voraussetzungen, die jedem zustehen, das ist ganz klar, je nach schulischer Vorbildung. Also fangen wir mal oben an mit Fachhochschulreife und Hochschulreife, also mit Abitur oder mit FOS, habe ich das Recht, eine Verkürzung auf 2 Jahre durchzuführen und kann bei sehr guten Leistungen noch eine vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung bekommen. Dann ist die Mindestausbildungsdauer 18 Monate.
Das ist, weil ich den Leuten zutraue, dass ich fachtheoretisch schneller durch die Themen durchkomme. Oder?
Das ist ganz klar. Also man setzt natürlich schon voraus, dass ein junger Mensch mit Hochschulreife durchaus in der Lage ist, theoretische Inhalte selbstständig schneller zu lernen, das aufzunehmen. Dann könnte er eben nach 18 Monaten seine Ausbildung abgeschlossen haben. Das sind 1,5 Jahre. Also da kann sich niemand darüber beschweren, dass das zu lange ist. Nee. Das gilt zum Beispiel auch, wenn ich im Vorfeld schon eine Berufsausbildung abgeschlossen habe in einem anderen Beruf. Mhm. Dann habe ich auch das Anrecht, auf 2 Jahre zu verkürzen. Ja, also das fällt da auch drunter. Weiter geht es so, Realschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss, die haben das Recht auf 2,5 Jahre zu verkürzen und nochmal ein halbes Jahr, wenn sie es schaffen, bei den guten Leistungen eben zur Prüfung vorzeitig zugelassen zu werden, dann wären hier die Mindestausbildungszeit 2 Jahre. Mhm. Also auch das ist
auch das ist eine deutliche Verkürzung natürlich, ja.
Alle anderen, sage ich jetzt mal so, die so klassisch von der Mittelschule, Hauptschulabschluss kommen, was es da einfach für Schulformen gibt, die haben die Regelausbildungszeit, das ergibt sich aber auch aus dem Schulpflichtgesetz. Mhm. Die haben ja noch eine Schulpflicht. Wenn die nur 9 Schuljahre in Anführungszeichen haben, dann sieht das Schulpflichtgesetz vor, dass die noch die Ausbildung auch noch schulpflichtig sind. Mhm. Für die 3 Jahre, die sie dann brauchen.
Ja.
Also das müssen die auch durchlaufen und das ist oft auch auf die Zielgruppe. Im Extremfall, wenn die mit 15 Jahren in die Ausbildung kommen, weiß ich nicht, ob das grundsätzlich gut ist, die mit 17 dann, dass die schon fertig sind. Also der eine oder andere braucht ein bisschen länger und da hat es durchaus auch seine Berechtigung, dass die ihre 3 Jahre voll umfänglich ausgebildet werden und dann auch lernen.
Ja, genau. Das muss man natürlich verinnerlichen. Also jetzt, wenn historisch gesehen oder gewachsen ist, ist es ja tatsächlich so, der klassische Ausbildungsberuf, früher waren die Leute 14, 15, maximal 16, sind in die Ausbildung gegangen. Da war es ja richtig und wichtig, dass man diese jungen Menschen an die Hand nimmt und dass man die noch ein Stück weit mehr begleitet auf dem Weg zum Erwachsenenwerden, also erwachsen, wirklich reifen und dann auch zu guten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Also das hat sich, klar, ein bisschen gewandelt. Die Gesellschaft drückt jeder muss Abitur machen, die sind älter. Jetzt haben wir wieder G12, nicht mehr G13. Die sind trotzdem noch immer sehr, sehr jung, 18, 19. Aber gut, sie haben ein bisschen mehr gelernt. Okay, können verkürzen. Sehr gut. Mhm.
Vielleicht, wenn ich noch zu kurz einhaken darf, diese ganze Gruppe, um die sich auch nur ein bisschen dreht, Quereinsteiger, Studienabbrecher etc. und so weiter. Also auch hier, je nach Vorbildung, natürlich ein Studienabbrecher sowieso, der hat ja seine Hochschulreife, kommt ja schon eigentlich aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Für die gelten die ganzen Verkürzungsmöglichkeiten auch. Und auch hier muss man ganz klar sagen, wenn ich einen 22- oder 23-jährigen Mensch habe, der vom Studium kommt, der kann durchaus einschätzen, dass ich eine Ausbildung in einem Handwerksberuf, die kriege ich nicht umsonst sozusagen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Zeit, um diesen Beruf zu erlernen, um die Grundlagen zu haben. Und also das sind absolute Ausnahmen, dass die sich hinstellen und sagen, ich will jetzt in einem halben Jahr nur mich auf dieses oder jenes spezialisieren, um dann danach zu arbeiten. Die wollen auch ihren Berufsabschluss haben. Das muss doch das Ziel sein, einen abgeschlossenen Beruf vorzuweisen. Sie können schneller machen in den 18 Monaten. Ich finde, das ist voll in Ordnung auch. Und die sind auch nicht mehr berufsschulpflichtig, die können die Theorie sich selber
beibringen. Selber beibringen müssen, dann nur die Prüfung bestehen. Und am Ende liegt es natürlich dann am Ausbildungsbetrieb, wie schnell und wie gut die ihre praktischen Leistungen bringen können. Also das klang jetzt ein paar Mal deutlich hervor. Ich kann verkürzen, wenn ich die Leistung bringe. Fachtheoretisch ist das eine, fachpraktisch ist das andere. Und da sind natürlich die Ausbildungsbetriebe gefordert.
Das ist klar. Also nochmal, wie gesagt, der Gesetzgeber gibt einen Verkürzungsrahmen grundsätzlich vor. Das sind die 2 Jahre, die 2,5 Jahre. Um mehr verkürzen zu können, brauche ich die besonders guten Leistungen. Mhm. Dann werde ich eher zur Prüfung zugelassen. Das ist rein rechtlich wieder ein bisschen eine andere sprachliche Darstellung, diese vorzeitige Zulassung. Aber die Verkürzungsmöglichkeiten sind gegeben. Wenn ich das möchte, muss ich die eben nutzen.
Ja, jetzt haben wir schon mal ein paar Mythen ausräumen können. Also ich glaube, Sie sind ja selber Obermeister und wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern in Fürth. Wir machen das auch schon eine Weile. Ist es eigentlich immer wieder ein Thema, dass man erklären muss, warum duale Ausbildung so wichtig ist und eben das, was Sie jetzt gesagt haben, welche Möglichkeiten es gibt, da schneller?
Also die Möglichkeit jetzt hier den Kollegen auf Nachfrage zu sagen, wie die Mitarbeiter verkürzen können, die Auszubildenden. Das haben wir nicht so oft. Das ist eigentlich ein gewisser Automatismus auch über die Handwerkskammern oder über die Kreishandwerkerschaften, dass das mit vorgeschlagen wird. Ihr könnt verkürzen, ihr müsst aber nicht etc., also durch die Beratung auch. Hier sind eigentlich die Diskussionen genau die gleichen. Ne? Warum die Dauerwelle und an der Prüfung noch am lebenden Modell und nicht am Kopf? Und
okay, warum dann gehen wir da gleich drauf ein. Da gehen wir direkt drauf ein. Das finde ich super. Aber ich will vorher noch fragen, also ob jetzt, wir werden gleich klären, ob die duale Ausbildung inhaltlich heutzutage altmodisch oder modern ist. Das machen wir gleich. Aber jetzt habe ich nur eine Frage. Gibt es denn noch Alternativen zur dualen Ausbildung? Also jetzt haben wir den Abiturienten, jetzt haben wir den Seiteneinsteiger. Der möchte, also letztendlich sind es ja auch die Leute, wie alle, die das Ziel haben, nicht nur Geselle zu sein, sondern früher oder später möchte man Meister sein. Ich denke, viele träumen immer noch. Es ist ja eine mega, mega Chance auch, einen eigenen Salon zu haben. Da brauche ich den Meister und, und. Welche Alternativen gibt es denn?
Also Alternativen, um an einen Gesellenbrief zu kommen, gibt es sehr, sehr wenige. Also ich sage den Gesellenbrief jetzt explizit, um einen anerkannten Berufsabschluss zu haben. Mhm. Da gibt es sehr, sehr wenige. Der klassische Weg ist die externen Prüfung. Das heißt, mit 4,5 Jahre Berufstätigkeit in diesem Handwerk, in diesem Beruf, habe ich das Recht, mich bei einer externen Prüfung anzumelden. Das heißt, die Teilnehmer machen dann die komplette Gesellenprüfung, Teil 1, Teil 2, Praxis und Theorie. Und wenn sie die bestanden haben in Summe, dann bekommen die auch ihren Gesellenbrief, ganz regulär, ganz offiziell, aber vorgelagert sind eben 4,5 Jahre mindestens Berufstätigkeit. Da muss man natürlich auch wieder schauen, dass ist jetzt auch wieder keine Möglichkeit für 15- oder 16-Jährige, weil die sind ja wieder schulpflichtig. Also für die ist immer eine klassische duale Ausbildung des Nonplusultra. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Variante für Personen mit Migrationshintergrund, die schon gewisse berufliche Grunderfahrung haben, dann zu uns kommen, hier arbeiten, ohne jetzt aktiv eine Ausbildung zu durchlaufen, aber in den Betrieben arbeiten. Und wenn die dann sagen nach der Zeit, okay, ich möchte jetzt auch gerne einen Berufsabschluss haben, dann hätten die die Chance, über diesen Weg sich zur Prüfung anzumelden. Und dann kommen die auch zu ihrem Gesellenbrief.
Gibt's da schon Zahlen, wie viel sowas nutzen? Also jetzt nicht völlig jetzt losgelöst, ob Migration oder nicht Migration, sondern generell, wie viele Menschen in den Weg gehen?
Nee. Die sind so eine externen Prüfung anmelden, das ist relativ marginal. Also das liegt, ich würde nicht einmal sagen, in einem klassischen Prozentbereich, sondern unter 1%, weil das doch in der Regel Ausnahmefälle sind. Ich denke, das wird regional ein bisschen unterschiedlich sein. Ja. Im großstädtischen Bereich vielleicht öfters, wie München, Berlin, Hamburg, Köln und sowas, da kommt es mit Sicherheit öfters vor.
Wahrscheinlich,
jetzt im ländlichen Bereich, in der Fläche, da ist es selten. Also wir haben nur alle 2-3 Jahre mal eine Teilnehmerin, die sich zur externen Prüfung anmeldet. Die kommen schon, aber es sind wenige. Und ansonsten ist natürlich schon so, erwachsene Menschen außerhalb des dualen Systems, auszubilden in Anführungszeichen, darf natürlich jeder Betrieb machen. Wenn ich sage, ich hole mir einen Mitarbeiter in Anführungszeichen XY und schule den nach meinen betrieblichen Bedürfnissen, mache den zum Barber-Spezialist, Color-Spezialist, zum Top-Hochstecker. Das darf natürlich jeder machen. Mhm. Da muss er sich aber der Problematik bewusst sein, das ist ja keine Ausbildung, sondern die haben ja ein offizielles Arbeitsverhältnis. Das heißt, da steht schon mal der Lohn, das Gehalt zu Buche, die Ausbildungskosten etc. Also das ist ein relativ teures Unterfangen. Mhm. Vielleicht den auch zu Industriepartner zu schicken, ihn da zu schulen. Das darf man machen, aber da steht am Ende dann auch nicht wieder ein Gesellenbrief, ein anerkannter Ausbildungsberuf. Den gibt es dann immer erst wieder über die externe Prüfung, nach 4,5 Jahren. Aber möglich war das schon immer, dass ich dachte, ich pick mir meine Zielgruppe selber raus, mache mit denen so, wie ich das innerbetrieblich gerne hätte. Aber das sind keine Ausbildungsplätze.
Okay, aber es könnte ja so tatsächlich ein Ausweg sein. Fachkräftemangel ist das eine. Wir schimpfen über die Jugend. Ich schimpfe ja nie über Jugend. Ich sage einfach nur, die haben, erstens gibt es tatsächlich weniger Jugend und die haben einfach viel, viel, viel Möglichkeiten, sich heute rauszusuchen. Aber wenn ich jetzt 30 bin, keine Ahnung, also ich könnte jetzt Friseur werden, indem ich mir jemanden suche, der sich das antut, mich zum Hochsteckprofi auszubilden, intern, und nach 5 Jahren mache ich dann die externe Prüfung und habe meinen Gesellenbrief.
Das wäre sicherlich möglich. Ja, ja, warum auch nicht? Das scheitert normalerweise in der Regel immer daran, dass die Kosten für den Betrieb relativ hoch sind. Also ob da ein betrieblicher Mehrwert immer so gegeben ist, das bleibt dahingestellt. Aber diese Variante, um Mitarbeiter zu bekommen, wenn es auf einem anderen Weg nicht machbar ist, die besteht ja immer.
Wobei in manchen Bereichen, auch jetzt gerade hier sitze ich in der Nähe zur Schweiz oder sowas, da wird es ja schon auch ein bisschen so gemacht, dass man viel mehr Assistenten hat, die viel mehr um den Koloristen-Master oder den Inhaber herum machen. Also das ist so ein bisschen gelernt wahrscheinlich von der Arztpraxis. Ne? Bis ich wirklich den Arzt sehe, habe ich schon 3 Leute gesehen mit weißen Kittel, die was an mir machen. Dann kommt der Arzt rein, nach 5 Minuten geht er raus, nach 30 Sekunden eher. Und bei manchen Friseuren im Ausland ist es ja auch schon so, dass sich viel mehr Assistenten haben, Profis, die auch Spezialisten sind. Und am Ende kommt dann der Superfriseur und macht den Feinschliff. Ist in der Gastronomie übrigens auch so bei Köchen. Wäre das eine Lösung für die Branche?
Ob das eine Branchenlösung ist, das glaube ich nicht, weil wenn man einfach sieht von den Zahlen her, dass der durchschnittliche Friseurbetrieb 1,5 Mitarbeiter hat, maximal 2, ist schon immer die Frage, ob ein so kleinbetrieblich strukturiertes Gewerk tatsächlich so viel spezialisierte Mitarbeiter braucht. Ich würde mal sagen, nach meiner Einschätzung, ab 5, 6 Vollkräften kann ich natürlich einen reinen Koloristen beschäftigen, dass der die Farben macht für eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter oder eine klassische Assistenzkraft etc. pipapo. Aber wenn ich zu zweit arbeite, dann macht das wirtschaftlich keinen Sinn.
Am Ende genau das Wirtschaftliche ist das Entscheidende. Ja, ich meine, die Leute wollen ja auch ein Gehalt haben. Muss ja alles verdient werden, gemacht werden. Jetzt, ich hatte gesagt, wir kommen darauf zurück, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch, was wir beide immer wieder lesen. Und Sie, also ich betrachte es nur, das ist ja das Schöne als Medien, wir können mal so drüber schauen. Sie müssen sich ja im Berufsbildungsausschuss damit auseinandersetzen. Ist die Ausbildung altmodisch oder ist sie modern? Wird ja immer wieder diskutiert. Warum macht ihr nicht das und das? Warum gibt es nicht viel mehr AirTouch? Warum nicht bei Lars? Warum wird das alles nicht gelernt? Wird doch gelernt, oder nicht?
Ja, das ist eine der häufigsten Kritikpunkte. Ja, da kann ich jetzt nur ganz neutral wieder darauf antworten. Die Ausbildung ist weder altbacken noch extrem modern. Sie muss einen gewissen zeitlosen Charakter haben. Und die duale Ausbildung bedeutet, dass wir einen rechtssicheren Rahmen mit allen erforderlichen Grundkenntnissen und Fähigkeiten in Praxis und Theorie bieten können, um die jungen Menschen auszubilden. Was ich daraus mache, das ist nämlich dieser Knackpunkt des Ganzen. Was macht der Betrieb daraus? Wie attraktiv, wie innovativ bildet er aus? Was hat er für Partner? Hat er Industriepartner? Hat er vielleicht Kollegen, mit denen er die jungen Mitarbeiter austauscht, ne? Einen Barberspezialisten, wo er sagt, Mensch, da schicke ich dich mal hin zum Rasieren, um Rasieren zu lernen und. Das sind auch Anreize, ne? Oder ich schicke dich zu einem Kollegen nach Köln mal hier von Nürnberg aus, nach Köln. Bleibst du mal da 5 Tage in Köln und. Das muss jeder Betrieb für sich entscheiden. Das können wir nicht in Worte hier fassen. Wir können es empfehlen. Mhm. Ne? Zum Beispiel Stichwort, das kam auch von einem sehr, sehr guten Kollegen, diese Anregung, die nehme ich immer gern auf. 4-Tage-Woche wird ja immer viel diskutiert.
Mhm. Ja.
Okay, hat vielleicht seine Berechtigung, aber warum nimmt man den 5. Tag, wenn es denn der Samstag ist, nicht nur für Ausbildung?
Mhm.
Und da mache ich nur gezielt mit meinen Auszubildenden Ausbildung. Nur an diesem 5. Tag, oft ist es ja der Samstag, also macht man den halben Tag, nehme ich mir die Zeit als Ausbilder, als Chef und arbeite aktiv in aller Ruhe mal diesen Samstag, jeden Samstag nur mit den Azubis.
Mhm.
Ist eine Menge Aufwand, sagt man, oh, ich habe auch lieber den Samstag frei oder muss ich was anders machen. Aber auch das ist eine gewisse Wertschätzung den jungen Menschen gegenüber. Ich nehme mir aktiv die Zeit, war nicht abgelenkt durch Telefon oder durch Kunden, durch andere, sondern da bin ich nur für dich da, um dich zu schulen. Ja?
Schöner Vorschlag. Muss ja nicht jeden Samstag sein, kann ja jeden zweiten Samstag sein. Da hat man trotzdem, genau, ja, super.
Alles Anregungen, die man umsetzen kann,
ja.
Aber das liegt in letzter Konsequenz immer bei den Betrieben. Mhm. Weil es gibt viele tolle Ausbildungsbetriebe, die ein super Konzept haben und die auch hervorragende ausbilden und vielleicht guckt der eine oder andere zu wenig zum Nachbarn.
Ja, das Miteinander fehlt so ein bisschen, ja. Ja,
ja, aber was macht der gut, ne? Was kann ich da übernehmen? Was kann ich mir da abgucken? Mhm. Jetzt auch mal ganz außerhalb des Konkurrenzdenkens, von anderen zu lernen und zu sehen, das kann ich für mich auch machen. Vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber das ist ja auch keine Schande von jemandem, was zu übernehmen.
Ich habe jetzt vom Salon gehört, das finde ich auch ganz angenehm. Wir wissen alle, dass der Biorhythmus von jungen Menschen ein anderer ist, aber das, da können die nichts dafür, das ist so. Ja? Das ist auch schon seit es Schule gibt und so ein Thema. Und der Ausbildungsbetrieb sagt, der hatte Gleitzeit für seine Auszubildenden. Natürlich geht der Terminkalender ab einem gewissen Zeitpunkt los, aber die müssen nicht Punkt 9 da sein, also die können bis 10:30 kommen. Das muss ich natürlich in der Woche dann auch wieder hochsummieren und rechnen. Aber das ist, finde ich, also, und im Gespräch ist es so, die Hälfte der Azubis greift es gar nicht auf. Aber allein die Tatsache, dass die Möglichkeit da ist, wenn ich denn mal morgens gar nicht rauskomme, es ist ja, also finde ich, genau, ist auch modern.
Ja, das sind alles individuelle, gute Lösungen, wenn es in die Betriebsstruktur passt. Bei uns ist das immer ein bisschen schwierig, wenn die Azubis dann eingetaktet sind für gewisse Tätigkeiten oder
Arbeiten
eben. Und wenn die Frau Müller halt um 10 Uhr drinsteht, dann muss der Azubi auch da sein. Aber das Angebot, um zu sagen, schau, ich zeige dir Flexibilität, das kannst du nutzen, wenn du möchtest. Das sind alles super, super Vorschläge.
Mhm.
Vielleicht nochmal, wir waren ja immer bei dem Punkt, ist die Ausbildung modisch und zeitgemäß? Das wird auch immer ein bisschen festgemacht an den Begrifflichkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da fehlt ja, ich sage jetzt mal, die Balayage, das Airtouch, der Andan-Style und was es alles für Face-Framing und für Begrifflichkeiten gibt, das fällt alles unter den Bereich des Anglizismus. Also die Anglizismen dürfen da nicht drinstehen in der Ausbildungsordnung, im Ausbildungsrahmenplan, sondern vorhin dieses Beispiel Gestalten von Frisuren, das ist dieser Oberbegriff, der ist natürlich etwas langweilig.
Also ganz kurz, ich möchte ganz kurz einhaken. Es liegt nicht darin, dass wir es nicht alle reinschreiben wollten. Es liegt daran, dass es ein deutsches Gesetz ist, eine deutsche Rechtsverordnung.
Das ist das Berufsbildungsgesetz, die Handwerksordnung.
Deswegen keine Anglizismen, genau. Nur nochmal, dass das klar ist. Ne? Kritiker überhören das wahrscheinlich ganz gerne, was wir gerade gesagt haben.
Was ja auch nicht schlecht ist. Ich gehe jetzt mal zurück in die etwas länger. Da gab es diese tolle neue Färbetechnik, das sage ich jetzt ganz wertneutral, American Colors.
Mhm.
Super tolle Farbtechnik. Wird heute in vielen anderen Variationen unter anderen Begrifflichkeiten verwendet. Wenn man jetzt sowas reinschreibt und in 8 Jahren sagt jeder, ja, also das mache ich ja schon 5 Jahre gar nicht mehr, ne? Das will ja gar keiner mehr haben, dann steht's drin.
Mhm.
Ja? Farbverändernde Haarbehandlung, die kann in 30 Jahren auch noch drinstehen, weil da fällt alles drunter, was da dann trend und modisch ist.
Mhm.
Egal, ob es Balayage heißt, Ombre oder Back-to-Back-Slices, was auch immer, wird darunter unter diesen Begrifflichkeiten vereint. Und da darf man sich nicht dran stören. Sie ist so allgemein gehalten wie nur möglich. Und auch hier wieder, was ich draus mache, bleibt jedem selber überlassen. Ne? Ich denke, die Dauerwelle sprechen wir später noch gezielt mal an. Aber auch hier ein Beispiel. Da wird es Betriebe geben bei der dauerhaften Umformung. Die zeigen eben Auszubildenden nur die klassische Dauerwelle mit den klassischen Wicklern. Vielleicht weiß am besten noch oder gelb, dass ich einen ganz kleinen Wellbogen habe. Und dann wird es Betriebe geben, die reizen das ganze Spektrum aus. Die nehmen jede Art von Wicklern, Papillottenwicklern, Kunststoffwicklern, Volumenwicklern, alles, was es so gibt. Und jede Art von Umformung und Bewegung, sei es jetzt Naturhaarberuhigung oder Glättung auch, etc. Also es bleibt jedem selber überlassen, wie ich diese Vorgabe, die dauerhafte Umformung, umsetze. Das Gleiche gilt bei der Farbe auch.
Es funktioniert natürlich nur, wenn der Ausbilder, die Ausbilderin oder der Inhaber, wie auch immer, weiß, was, also sich selber weitergebildet hat. Selber.
Gut, davon geht man immer auf.
Ja, ich weiß, ich bin mir nicht so sicher. Also es ist eine der wichtigsten hinterfragten oder angefragtesten Punkte tatsächlich von Auszubildenden, die suchen. Also welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich? Und es wird ja auch immer wieder kokettiert. Ich glaube, die Industrie jetzt auf der Top her, ich glaube, kein Industrieunternehmen legt in den nächsten Jahren extrem Wert auf Weiterbildung. Das heißt doch aber, dass einerseits entweder die Nachfrage noch nicht groß genug war oder die Nachfrage ganz groß war, ist. Aber ich hatte den Eindruck, in der Vergangenheit war es nicht so. Also man muss, glaube ich, immer noch auch ein bisschen dafür sorgen, dass die Ausbilder auch wieder gestärkt werden. Könnte das der Zentralverband leisten? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich unterscheide da ziemlich deutlich in rein in fachlicher Hinsicht. Das wollen und das können wir nur sehr begrenzt leisten in fachlicher Hinsicht, neue Färbetechniken etc. Pipapo. Da gibt es die Industriepartner der Betriebe und alle Arten von Fachschulen, die können das, salopp gesagt, alle viel, viel besser wie wir. Was wir tun können, was wir teilweise regional auch in den verschiedenen Bundesländern anbieten, ist natürlich Ausbildungsbetriebe zu schulen. Mhm. Ja, wie lese ich den Ausbildungsrahmenplan? Was verbirgt sich da alles dahinter? Was kann ich alles machen? Was sollte ich machen und was muss ich tun? Ja. Wie bilde ich vielleicht aus? Was für Anreize? Wird da auch oft immer diskutiert, ne? Dieser Austausch mit anderen Betrieben oder Gleitzeit und so weiter. All das können wir natürlich tun und leisten und auch anbieten, um bei dem einen oder anderen vielleicht etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, um einfach erfolgreich und mehr Spaß zu haben miteinander und erfolgreicher für alle dann. Das ist eigentlich klassisch Innung, ne? Also das ist die Stärke der Innung letztendlich, sich so vernetzen drüber und das Ganze. Ne?
Genau. Ansonsten muss ich noch sagen, für mich persönlich, ich bin natürlich logischerweise aber auch grundsätzlich ein großer Freund und Verfechter der dualen Ausbildung. Wobei ich schon fast ein bisschen mehr wieder dazu übergehen würde in so eine Art triale Ausbildung. Also diese dritte Säule wäre für mich eigentlich neben dem Betrieb und der Schule, das wäre für mich eigentlich, wären die Industriepartner und alle Arten von Fachschulen. Also dass man diese aufbaut. Eben diese Weiterbildung zusätzlich zum Betrieb vielleicht begleiten zu den einzelnen Ausbildungsabschnitten. Ja. Schicke ich dich noch da oder dorthin? Da wirst du nochmal geschult, muss ja nicht immer eine ganze Woche sein, können ja auch nochmal Tage sein, etc. Also diese Vernetzung und Verzahnung, das gehört eigentlich in eine innovative Ausbildung mit dazu. Es hat auch nicht jeder Kleinbetrieb ein eigenes Ausbildungszentrum.
Nein,
ja, bitte nicht. Größere Betriebe, die haben das, Ausbildungssalons, Schulungszentren, die können das in dieser Form selber machen. Aber der, ich sag mal, der normale Standardbetrieb, der sollte eigentlich da eben mehr auf die Unterstützung auch von außen, von Dritten mit zurückgreifen und das auch innerhalb seiner Ausbildung so implementieren. Dann entsteht auch wieder eine Attraktivität, ein Anreiz, auch für Auszubildende zu sehen, oh, da kriege ich
die Chance mehr. Ja,
genau. Da kann ich gut anfangen, da bin ich gut aufgehoben.
Und das bestehende Personal oder ich als Chefin profitiere da auch in der Regel von, unmittelbar.
Richtig.
So, jetzt kommen wir mal zur Dauerwelle. Was ist denn jetzt wieder Dauerwelle? Für alle, die es nicht wissen, die Streitfrage ist immer, warum denn immer noch die Dauerwelle? Warum, weshalb, wieso? Oder viele sagen, letztens hatte ich übrigens einen ganz interessanten Post gesehen auf Facebook. Ich hatte eine Kundin, die will eine Dauerwelle, ich kann es nicht. Wer im Umgreif kann mir helfen? Wer kann hier Dauerwelle machen? Muss ich sagen, Bankrotterklärung von der Kollegin, oder?
Ja, mit so einer Tätigkeit, das sollte eigentlich so in dieser Form nicht sein. Gut, es gibt es immer wieder. Aber auch sowas sollte man nicht hinarbeiten. Also die Frage immer nach der Dauerwelle, warum gibt es die noch? Da kann ich immer darauf sagen, warum soll es diesen nicht geben? Und was spricht eigentlich dagegen? Was spricht gegen eine dauerhafte Umformung? Also vielleicht sollte man auch von der Begrifflichkeit, so steht es auch in der im Ausbildungsrahmenplan drin, da sprechen wir von der dauerhaften Umformung.
Dauerhafte Umformung. Und da muss ich dann drunter definieren.
Die Dauerwelle... ja, da spuckt einem immer noch so diese Exzesse aus den 80ern im Kopf rum. Ne? Kleinlockig, diese geplatzten Köpfe da. das verbirgt sich ja heutzutage nicht mehr unter einer dauerhaften Umformung. Und eigentlich der wichtigste Punkt ist, mit Haare dauerhaft umzuformen, ist eine sehr anspruchsvolle fachliche Tätigkeit. Ja, weil es umfasst nicht nur dieses handwerkliche Wickeln, sondern auch die Begleitung, die Vorbereitung, die Beratung eines intensiven chemischen Prozesses mit Hautschutz und Gesundheitsschutz etc. Alles, was da mit reinspielt. Ja. Wir setzen da Produkte ein, die dadurch, dass wir am lebenden Menschen arbeiten, ja, wir arbeiten ja da auch hier nicht nur an den Trainingsköpfen, da kann ich sicherlich das Wickeln trainieren, aber den Umformungsprozess, diesen ganzen Vorgang, das geht eben wirklich nur am Menschen. Und da hat man auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Deswegen ist diese Ausbildung da drin auch so wichtig. Was bietet uns jetzt die dauerhafte Umformung alles für Möglichkeiten? Auch hier wieder relativ viel, muss man einfach sagen. Wellen und Volumen in Teilbereichen, um ein Styling zu unterstützen, um es da einzusetzen, wo ich es eben brauche. Ich kann Bewegung und Struktur für eine gewollte Aktivierung des Haares erzielen oder eben auch andersrum eine Beruhigung der Textur eines Naturhaares, also Naturhaarberuhigung. Und auch die Haarglättung fällt damit rein. Also das Spektrum ist relativ vielfältig und es liegt wieder an den Betrieben auch, das umzusetzen. Mhm. Und klar, vielleicht ist die Dauerwelle in dieser klassischen Form heutzutage aus diesem sehr modischen Bereich schon rausgefallen in Teilen. Aber die dauerhafte Umformung in all ihren Facetten findet man durchaus immer noch in jeder Art von modischer Relevanz, die es auch gibt. Das muss man einfach eben auch umsetzen und auch annehmen. Und es gibt genug Kollegen, die eine klassische Zielgruppe ansprechen, die nach wie vor sehr viele Dauerwellen durch.
Absolut, natürlich.
Ja. Ja, also man kann nicht immer für alle sprechen und sagen, die Dauerwelle ist tot, die wollen wir nicht mehr.
Ja.
Das stimmt so nicht.
Aber ist schön, habe ich mir bisher auch tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht, braucht es zum Glück auch nicht, aber Sie erklären es super. Es ist natürlich eine Grundlagenarbeit, sehr vielschichtig mit Risiken und Fingerspitzengefühl und. Und wenn ich das beherrsche, kann ich auch alles, was danach gekommen ist und was noch kommen wird, eher adaptieren und für mich aufnehmen. Dann ist aber, glaube ich, die Erklärung, haben es auch gerade gesagt, es floss gerade ein, warum muss ich das ausgerechnet in einem lebenden Modell dann machen und nicht an einem Übungskopf? Ich meine, die Erklärung ist einfach. Nur wenn der Patient schreit, dann weiß ich, dass es falsch war, oder?
Also die Frage, warum an der Prüfung, die ergibt sich daraus, unsere Prüfungen andersrum nochmal anfangen. Wir haben eine gestreckte Gesellenprüfung. Das heißt, wir haben zwei zeitlich auseinanderliegende Prüfungstermine, Teil 1 und Teil 2. Die sind aufgesplittet einmal in die Arbeitsaufgabe und einmal in das Prüfungsstück. Die Arbeitsaufgabe bei uns, das ist immer die Damenarbeit, die soll einen Kundenauftrag, einen umfassenden widerspiegeln. Und diese Aufgaben müssen auch aufeinander aufbauen und durchgängig sein. Und der Kundenauftrag in Teil 1 ist eben, ich möchte eine dauerhafte Umformung, einen Haarschnitt, eine klassische Frisur, etc. Ja, wenn ich jetzt da einen Teil rausnehme, dann ist der Kundenauftrag nicht mehr durchgängig. Ja, man könnte natürlich theoretisch sagen, du wickelst die Wickel an einem Trainingskopf, ja, aber dann fehlt der ganze chemische Prozess und diese ganze Begleitung. Und wir haben ja vorhin gesagt, es ist wichtig, das am lebenden Menschen, am lebenden Modell durchzuführen.
Aber das Beratungsgespräch ist rausgekommen, glaube ich, oder? Das...
Nein, die Haar- und Kopfhautbeurteilung ist nach wie vor bei
Teil 1 gegeben.
Ja, Beratungsgespräche sind Teil 2 integriert.
Okay, jetzt habe ich Sie unterbrochen, Entschuldigung. Ja.
Aber das ist gar kein Thema. Also deshalb, es soll eine Einheit bieten, denn die ganze Prüfungsaufgabe. Und wir sind ja jetzt allen schon so weit relativ gut entgegengekommen. Das muss nicht mehr so klassisch sein. Wir haben alle Wickler freigegeben. Das sollte natürlich auch so umgesetzt werden. Es muss nicht mehr der ganze Kopf gewickelt werden und. Also man geht da schon auf viele Bedürfnisse auch ein. Aber, und da stehe ich auch voll dahinter, diese anspruchsvolle Tätigkeit, die muss erhalten bleiben, weil die auch eine gewisse fachliche Kompetenz widerspiegelt. Und da müssen sich die Ausbilder auch an die eigene Nase fassen. Ich weiß, dass manche sich immer ein bisschen argumentativ dahingehend äußern, ich finde keine Modelle. Also andere finden ganz viele Modelle, komischerweise, je nachdem vielleicht auch, wie die Kundenstruktur ist. Machbar ist es schon. Aber es muss nicht der ganze Kopf mit weißen Wicklern gewickelt werden. Also das kann man machen, aber das wurde noch nie verlangt in dieser Form. Ja. Und das muss so auch nicht sein. Aber nochmal aus fachlicher Sicht ist es wichtig, A, am lebenden Modell, und wir wollen den ganzen Prozess, den ganzen chemischen Prozess und die handwerkliche Leistung miteinander verknüpft sehen. Darauf kommt es an und das ist wichtig.
Ich glaube, Sie müssten das öfter einfach überall erklären, Herr Headline. Sie haben das so, Sie leben, dass das so verinnerlicht bei Ihnen ist. Wunderbar, es ist schön, Ihnen zuzuhören. Ich glaube, dass eben viele der Normalbetriebe völlig überfordert sind, nicht in der Lage sind, so zwischen den Zeilen, nee, es ist nicht zwischen den Zeilen, stimmt gar nicht, aber das zu interpretieren, was möglich ist, was geht. Und dann fehlen sicherlich auch immer so ein bisschen die kreativen Ansätze und Ideen. Also das wäre wirklich, glaube ich, Arbeit aller Innungen und aller anderen und Fachbetriebe und Industrie, hier Hilfestellung zu geben. Weil dann, das habe ich jetzt in den 30 Minuten erfahren, dann spricht sehr, sehr viel für eine duale Ausbildung. Und ich glaube, alle Kritiker, die da laut sind und so schnell dagegen schreien, wenn die sich jetzt mal diese 30 Minuten Headline antun würden, hätten sie schon ein paar mehr Antworten auf vermeintlich kritische oder nicht mit Fakten unterlegten Fragen. Nee, super, wirklich. Weil Sie merken, ich komme schon zum Ende. Mein Podcast, unser Podcast ist immer das Ziel, nicht zu lang zu werden, dass man eben genau solche Themen auch Muse hat zu verfolgen. Aber natürlich, mein Gast hat immer das letzte Wort. Herr Headline, was wollen Sie denn da draußen denen noch sagen, den lieben Friseur, Friseurkolleginnen?
Also für mich persönlich ist es wichtig, dass wir auch die kritischen Stimmen hören. Wie gesagt, das brauchen wir auch, um uns weiterzuentwickeln, um auch die Anregung zu haben und uns auch selbst zu reflektieren. Was muss sich ändern? Wo müssen wir ansetzen? Ich würde mir wünschen, dass wir etwas mehr kreative Vorschläge bekommen, die detailliert sind. Thema Dauerwelle, okay, da kann man wirklich drüber streiten, in welcher Form das auch umzusetzen ist. Die wird definitiv bleiben. Das ist auch ein gewisser Standpunkt. Mit den Argumentationen Attraktivität oder, ich habe auch schon gehört, die Ausbildung muss sexy werden, damit kann man zu wenig anfangen. Also das muss ein bisschen mehr fachlich hinterfüttert werden, was man sich darunter vorstellt. Ansonsten sind wir zuversichtlich, dass wir die duale Ausbildung in ihrer Gesamtheit so halten können. Wir passen sie an, wir entwickeln sie weiter, das ist notwendig. Und eine große Aufgabe wird sein, eben alle Beteiligten an diesem System, das heißt die Berufsschulen, auch die müssen sich bewegen, sehr vorsichtig ausgedrückt. Auch die müssen auf die neuen Gegebenheiten sich einstellen. Und die Betriebe müssen geschult werden. Also nicht jetzt in der Form, dass wir ihnen das Haarschneiden lernen müssen. Das braucht es nicht, das können die selber schon. Aber eben wie, in welcher Systematik kann ich ausbilden, was kann ich alles tun? Und dann kommen wir schon einen ganz schönen Schritt weiter. Und ich denke, wenn alle gemeinsam das erkennen, dass es für die Branche zum Vorteil ist, dann haben wir wirklich was erreicht. Und da arbeiten wir drauf hin.
Da drücke ich in die Daumen, dass es funktioniert. Wir helfen gerne als Medienpartner vom Zentralverband. Und ich glaube, ich sage es immer wieder auch in der Runde, wenn es um Themen geht, man muss es immer wieder sagen. Also wir alle oder Sie alle, Sie haben das so verinnerlicht, Sie wissen das. Aber da draußen, die Kolleginnen, die haben ja was und Kollegen, die haben ja was anderes vor. Die wollen ja helfen, die wollen am Stuhl stehen und die wollen sich nicht mit Gesetzestexten rumplagen. Und ich glaube, das muss man einfach ganz oft übersetzen. Und das haben Sie gemacht. Herr Headline, vielen, vielen Dank für Ihre Mittagspause, die Sie geopfert haben, für das nette Gespräch, gute Gespräch zum Thema Mythen, duale Ausbildung. Was stimmt nicht, wo geht die Reise hin? Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen noch.
Herr Klump, Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss.
Das war New Clips, der Podcast. Zu hören und zu lesen auf newclips.de.